Ja, Kerstin hat ja schon gerade gesagt, dass mein Thema heute Glauben und Zweifeln ist. Und ich hatte so am Ende des letzten Jahres ein Gespräch mit Ewald eben zu dem Thema und ich hatte das Gefühl, ich würde gerne über die Jahreslosung predigen. Und als wir da gesprochen haben, sagte Ewald auch, ja, hat er auch auf dem Herzen und er hat ja auch das Geleitwort zu der Jahrespredigt, zu der Jahreslosung gemacht und auch am ersten auf Neujahr eben gepredigt über die Jahreslosung. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und haben dann festgestellt, okay, wir haben einfach einen anderen Ansatz. Wir sind verschieden von Gott, verschieden begabt. Und es ist gut, wenn wir das uns von beiden Seiten uns quasi so anschauen. Und das Wichtige ist einfach, wir predigen beide aus dem gleichen Geist, aus dem Heiligen Geist. Und den möchte ich einfach heute Morgen nochmal einladen für uns, dass das fand ich eben krass schon in der Lobpreiszeit, wie stark Gott hier war und dass er weiter wirkt einfach in dem, was dass er durch mich wirkt und dass er zu euren Herzen spricht. Ja, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wirklich meine Worte übernimmst, dass du hier heute Morgen wirkst, dass du Menschenherzen berührst, dass du mit deiner ganzen Kraft und Vollmacht hier bist und dass du Jesus und den Vater groß machst. Dass wir das heute Morgen wirklich erleben können. Und dafür stelle ich mich dir zur Verfügung und ich bete, dass du mit deinem Geist heute Morgen hier bist. Amen. Also Thema der Predigt, wie schon gesagt, Glaube und Zweifel. Herr, ich glaube, hilf mir in meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr und aus Markus Kapitel 9, Vers 24. Und das ist das hat zu mir sofort gesprochen, das war wirklich so, da fiel mir direkt so ein, oh, das finde ich super, da möchte ich einfach, das liegt mir auf dem Herzen. Und ich möchte die Geschichte nochmal nacherzählen. Wir lesen gleich so die zentrale Stelle, würden wir nochmal zusammen lesen, aber ich möchte erstmal so diesen Kontext so ein bisschen erzählen. Das passiert nämlich im Grunde in dem Moment, wo Jesus gerade mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung gewesen ist. Die sind quasi auf dem Höhepunkt des Glaubens, sie erleben Gottes Stimme, die aus dem Himmel kommt und die zu ihnen sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also was Größeres kann ich mir nicht vorstellen, eine größere Offenbarung von Gott, die sie da gerade in dem Moment erleben. Und dann kommen sie wieder von diesem Berg der Verklärung runter und sozusagen in den ganz normalen Alltag. Und da unten ist es so, dass da ein großer Streit ist. Sie kommen also mitten in diesen Streit hinein. Und da ist ein Streit zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten und da ist eben auch ein Vater, der seinen kranken Sohn gebracht hat. Der hat sich aufgemacht, der hat seinen Sohn gebracht und der Sohn, der war wirklich schwer krank, der war von einem bösen Geist besessen und dieser Geist, das werden wir gleich sehen, der hat wirklich den heftig gequält. Und obwohl die Jünger eben vorher schon dieses Wunder erlebt hatten, die sind schon von Jesus ausgesandt worden und haben schon Dämonen ausgetrieben, die haben Kranke geheilt, die haben all die Wunder getan vorher, die Jesus auch getan hat. Und sie kommen jetzt, mit diesem Geist kommen sie nicht klar. Sie sind nicht in der Lage, diesen Geist auszutreiben. Und jetzt möchte ich die Stelle einmal hier aus Markus 9, die zentrale Stelle, so im Grunde der Kern der Geschichte, nochmal mit euch lesen. Es ist Markus 9, Vers 19 bis 27. Aber er antwortete ihm, also ich habe Schlachter, wenn ihr das. Ja. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und zugleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr aus ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Mein Fokus heute soll auf dem Vater liegen. Der Glaube des Vaters. Also der Vater dieses Jungen. Das ist derjenige, der eben wirklich diesen Spruch auch sagt. Ich glaube, hilf mir meinem Unglauben. Und ich weiß nicht, was ihr so denkt, wenn ihr das gerade gelesen habt, was ihr von dem Vater, was ihr für eine Meinung von dem habt. Denkt nochmal so kurz drüber nach, was ihr da so gerade gehört habt. Für mich ist der Vater im Grunde das Symbol für die Gläubigen heute. Für Christen heute, für unsere Haltung, mit der wir einfach auch zu Jesus kommen können. Ich finde, der Vater macht im Grunde drei Dinge richtig. Das erste ist, er liebt seinen Sohn. Er ist wirklich wenn er da erzählt, der Geist hat ganz oft versucht, ihn ins Feuer zu werfen. Er hat versucht, ihn zu ertränken. Das heißt, der Vater muss da gewesen sein, ihn zu retten. Der hat auf ihn aufgepasst. Also er liebt diesen Sohn und er ist bereit für ihn wirklich zu gehen. Er weint um ihn. Also er hat wirklich eine Leidenschaft für diese Sache. Und bei uns ist das im Grunde, wenn man das auf uns heute überträgt, wenn wir eine Sache ganz besonders auf dem Herzen haben und damit zu Gott kommen. Das ist wirklich die Herzenshaltung hier bei dem Vater, die stimmt absolut. Der zweite Punkt, er hat sich aufgemacht. Er hat seinen Sohn genommen, er ist losgegangen. Er hat sich auch nicht abschrecken lassen. Ich stelle mir vor, das war bestimmt nicht so einfach, den kranken Sohn da mitzubringen und die Jünger können ihm nicht helfen. Und er bleibt trotzdem dran. Manchmal ist es so, dass der erste Schritt, der erste Weg, die erste sich aufmachen vielleicht noch nicht zum Erfolg führt. Aber er bleibt dran und beharrt darauf und ja, er wird beim ersten Versuch enttäuscht, aber dann werden wir gleich sehen, im zweiten Versuch, da wenn Jesus mächtig spricht, dann wird dieser Sohn geheilt. Und der dritte Punkt, den ich wichtig finde, er ist absolut ehrlich vor Gott. Er ist absolut ehrlich vor Jesus hier in dem Moment. Er kommt eben mit dieser Ehrlichkeit. Er gibt seinen Zweifel offen zu. Wenn du etwas kannst, dann tu etwas. Ich will ja glauben, aber ich kann es nicht. Ich vertraue dir ja, aber hilf mir mit meinem Unglauben. Das ist einfach diese Herzenshaltung eines jemanden, der zerbrochen ist, der es offen, ehrlich zugibt, dass er es nicht besser kann, dass er sozusagen all seinen Glauben investiert, das bisschen, was da ist, indem er schon gekommen ist, indem er offen und ehrlich zu Jesus gekommen ist und er trägt eben keine religiösen Masken, er versucht nicht irgendwie aus sich heraus das zu produzieren, sondern er kommt mit dieser Herzenshaltung, er kommt an die Grenzen seiner selbst. Und das ist die Herzenshaltung, wo Gott wirklich mächtig eingreifen kann. Auch bei uns heute, wenn wir wirklich sagen, das ist ja das Gebet, was Jesus beantwortet, was ich auch persönlich kenne, wenn ich da wieder bin und sage, Gott, ich komme an diesem Punkt nicht weiter. Ich bin an den Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, wo bist du, ich suche dich und ich möchte glauben. Ich möchte vertrauen, dass wirklich das passiert, was auf deinem Herzen ist. Aber aus meiner Kraft alleine schaffe ich es nicht. Und das ist die Herzenshaltung, mit der dieser Mann hier kommt. Es ist Hingabe, Kapitulation vor Gott, wirklich mit ganzem Herzen. Und schon mal ganz wichtig, finde ich, wirklich zu sagen, diese Herzenshaltung, die reicht aus. Das ist das, was hier zur Heilung führt. Jesus heilt diesen Jungen. Es ist nicht so, dass er sagt, okay, gucken wir nochmal, kannst du nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Glauben aus dir rauspressen, sondern es reicht einfach den Glauben, dass er gekommen ist, dass er ehrlich gewesen ist vor Gott. Jesus in der Bibel hinterfragt er ganz oft die Herzenshaltung der Menschen, die zu ihm kommen. Und es geht ihm, wie gesagt, nicht irgendwie darum, es geht ihm wirklich darum, dass die Menschen offen und ehrlich sind und dass sie wirklich bereit sind, sich von ihm berühren zu lassen. Und da finde ich, diese Stelle drückt für mich einfach aus, dass Zweifeln nicht das Gegenteil ist von Glauben, sondern dass Zweifeln und Glauben ein Stück weit auch immer zusammengehören. Dass wenn man wirklich im Glauben lebt und im Glauben Schritte vorangeht, dass dann auch immer wieder der Zweifel kommt und dass Zweifel eben nicht das Gegenteil ist von Glauben. Wenn wir uns mal die Definition von Glauben anschauen, so wie er in Hebräer definiert wird, das Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wenn man die beiden Sachen, es ist Hoffnung, ein Beharren auf dem, was man hofft, und es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist für mich so, dass das ist im Grunde das, der Inbegriff von Glauben, von auf dem Wasser laufen, von ein Stück weit eben auch Zweifel haben zwischendurch, wenn man auf etwas hofft, was man nicht sieht, und ein Beharren auf dem, das ist, da gehört eben der Zweifel auch zu. Wir hatten das letzten Sonntag in diesem Lied Oceans, lass mich auf dem Wasser laufen, du rufst mich raus aus weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Und das ist im Grunde so ein Leben im Glauben. Und mein Glaube trägt im tiefen Meer. Das ist dann die nächste Zeile. Und das hatte Ewald letzten Sonntag gepredigt. Und genau, das ist dieser Punkt. Als Ewald über diese Jahreslosung gepredigt hat am 1. Januar, da hat er selbst ein paar Beispiele gezeigt, dass selbst die Glaubenshelden, die eben in Hebräer 11 genannt werden, wie zum Beispiel Abraham und Sarah, dass selbst die große Zweifel gehabt haben, dass sie auch ihr Wege gegangen sind, weil sie eben Gott am Anfang noch nicht so vertraut haben, weil sie zum Beispiel Ismael dadurch entstanden ist. Also gerade diese Verheißung des Sohnes in diesem hohen Alter, dass gerade am Anfang eben Zweifel auch für sie ein Thema gewesen sind. Das könnte man ausführen. Andere Beispiele, Mose, der sagte, ich kann nicht reden. Ich bin niemand, der irgendwie in der Lage ist, vor deinem Volk zu reden. Jeremia, der gesagt hat, ich bin zu jung, was soll ich hier Prophet sein? Ich bin noch nicht so weit. Ganz viele Beispiele, aber sie sind durch ihren Weg im Glauben gewachsen. Sie sind mit Gott gegangen und Abraham am Anfang ist nicht mehr derselbe, der am Ende. Am Ende ist Abraham wirklich ein Glaubensheld und das ist ein Prozess, den er gegangen ist. Ganz wichtig finde ich dabei, dann die eigene Zerbrochenheit, die eigene Begrenztheit einzugestehen, sie Gott hinzuhalten. Und oft ist so ein rettender, heilender Glaube für bestimmte Situationen, gerade wenn wir ja einfach auch ein Geschenk von Gott. In dem Moment, wo wir uns bekehren, wo wir wirklich Jesus annehmen, wo wir den Glauben annehmen, ist es wie die Gnade ein Geschenk von Gott. Und auch in Situationen, wo wir für Heilung beten, ganz oft ist es einfach ja ein Gottesgeschenk. Es ist nichts, was wir aus uns herauspressen könnten. Und dennoch, und das ist der Unterschied zur Gnade, die Gnade ist immer gleich, die Gnade ist immer gleich groß, die Gnade ist immer verfügbar, die Gnade ist immer ja, vollmächtig. Glauben in unserem Leben kann durch Erfahrung mit Gott wachsen. Und das finde ich einfach eine tolle Sache, dass man das wirklich leben kann. Ich habe eben gesagt, Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel. Für mich das Gegenteil von Glaube ist im Grunde ja, Selbstgefälligkeit, Unabhängigkeit von Gott. Das Gefühl zu haben, die Antworten schon alle zu kennen, zu wissen, was, was richtig und wichtig ist. Feste Dogmen zu haben, die einfach, so wie die Pharisäer in der Bibel, die im Grunde gesagt haben, wir wissen, dass du nicht von Gott sein kannst, weil du am Sabbat heilst, zum Beispiel. Religiosität, Masken tragen, Unehrlichkeit, Stolz, das sind die Herzenshaltung im Grunde, die Glauben wirklich verhindert. Ein persönliches Beispiel so von meinem Glaubensweg, den ich jetzt so die letzten Jahre hier auch in der Gemeinde gegangen bin. Ich bin jetzt 12 Jahre im Lobpreisteam und bin da reingekommen, als ich relativ neu hier in der Gemeinde war, auch getauft worden bin. Und am Anfang war es wirklich so, ich hatte die Bestätigung von Gott. Ich wusste, ich bin hier hingestellt. Ich habe hier irgendwie eine Aufgabe. Aber ich hatte am Anfang das Gefühl, okay, was ist hier meine Aufgabe? Ich hatte großen Zweifel am Anfang. Ich wusste nicht, meine Stimme war nicht so gut wie die der anderen. Ich war unsicher in Bezug auf mein Gitarrenspielen und so weiter. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich an diesem Punkt gekommen bin, wo ich meine Rolle im Team gefunden habe und wo ich die Sicherheit hatte. Und meine Rolle gefunden habe. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt bin ich da, habe ich eine Sicherheit da gefunden und habe viel von Gott eben einfach auch empfangen in dieser Zeit. Und jetzt habe ich das Gefühl, Gott führt so ein bisschen weiter. Heute stehe ich hier und predige und das ist wieder so ein auf dem Wasser laufen. Das ist wieder so dieses Neue, dieses Gott führt weiter in eine tiefere Glaubenserfahrung, in eine andere Vertrauensebene. Und das ist so das, wo ich gerade einfach auch stehe. Ich möchte mir jetzt gleich noch ein Beispiel anschauen, wo man einen Gläubigen, wo man diese Mischung von Glauben und Zweifel eben auch sehen kann. Ich glaube, dass es im Leben eines jeden Menschen diese Mischung gibt aus Zeiten des Glaubens, wo man sozusagen auf dem Berg der Verklärung ist, wie wir das eben in der Bibelstelle hatten, und Wüstenzeiten, wo man im Grunde durch schwierige Zeiten geht, wo der Zweifel größer ist als der Glauben. Und ich möchte mir das Beispiel anschauen von dem Menschen, von dem Jesus gesagt hat, er sei der größte Mensch, der je von einer Frau geboren wurde. Wisst ihr, wer das ist? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer eben als Glaubensheld, definitiv. Und auch der hatte eben zu kämpfen mit diesem Sache zwischen Glauben und Zweifel zu stehen. Ich möchte mir gerne mit euch irgendwie so die Bergerfahrung erstmal anschauen von Johannes. Johannes war in der Wüste. Er war bei Gott, er suchte ihn, er folgte ihm nach. Er hat sein ganzes Leben hingegeben. Er war der angekündigte Prophet. Er war der, von dem es heißt, ich schicke meinen Bereiter in der Wüste voran und danach kommt der Messias. Und dann hatte er auch noch eine persönliche Offenbarung von Gott, der ihm Jesus als den Messias offenbarte. Und das ist im Grunde so die Bergstelle, finde ich, von Johannes dem Täufer. Und das würde ich gerne einmal mit euch lesen in Matthäus Kapitel 3, die Verse 11 bis 17. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der will euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und er gab ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist im Grunde die gleiche Situation wie vorher mit den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Auch da kommt die Stimme aus dem Himmel und bestätigt die Gottessohnschaft von Jesus. Und das ist für mich so der Höhepunkt, dieses hohe Glaubenserlebnis von Johannes. Und das resultiert im Grunde aus dieser engen Beziehung mit Gott. Er hat Gott in der Wüste gesucht, er hat für Gott gelebt. Er war nah am Vaterherzen Gottes. Er hatte seine Glaubenserfahrung, die er hier gesammelt hat. In der Wüste schon und jetzt hier eben im Hören auf Gott, die Offenbarung, die er von Gott empfangen hat. Und ja, ich stelle mir das so vor, wirklich, dass Johannes abends, nachts im Bett dann oder in der Wüste, nachdem er das erlebt hat, wirklich voll war und sagte: Wow! Also mir wird es zumindest so gehen. Bei mir käme wahrscheinlich noch ein bisschen Stolz dazu, bei Johannes wahrscheinlich eher nicht. Aber dieses Gefühl, ja, jetzt, ich hab's erkannt, ich hab's verstanden. Niemand kann uns was, Gott und ich. Ja, yeah. Für immer und ewig. Und das ist ja zum Glück auch so hinterher, am Ende vom Johannes. Das ist ganz entscheidend wichtig. Aber das sind solche Glauben-Highlights. Und ich glaube, solche Glauben-Highlights sind im Grunde eher die Ausnahme als die Regel. Ich glaube, meistens ist es so, dass wir schon in diesem Alltag gehen. Wieder runter vom Berg der Verklärung ins Tal und dass wir dann im Grunde diese Glaubenshighlights für uns festhalten müssen. Das ganz wichtig ist, dass wir uns erinnern. Dass wir da so eine Erinnerungskultur auch schaffen, wo wir uns an unsere Glaubenserfahrungen erinnern können. Das Volk Israel war ganz großartig da drin. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, das geht los mit den ganzen Feiertagen, mit der Festkultur, die sie gemacht haben, immer wieder sich zurückzuerinnern, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, welche Wunder da geschehen sind, wie sie 40 Jahre durch die Wüste gegangen sind. Das zieht sich komplett durchs Alte Testament, bis zu dem Psalm zum Beispiel, Psalm 106, 107, das sind reine Erinnerungspsalme an diese großartigen Taten, die Gott mit ihnen gemacht hat. Angefangen von Abraham über Mose bis hin dann zu König David. Und das eben so eine Erinnerungskultur zu haben. Und ja, vielleicht ist es für manche wichtig, sich heute zu erinnern an das, was ihr im Glauben schon erlebt habt. Und wo dann der Feind auch vielleicht versucht, das wieder klein zu machen oder zu sagen, es ist eben nicht passiert oder es ist lange her. Aber so eine Erinnerungskultur, sich persönlich zu schaffen, dass ich schreibe mir solche Sachen auf, einfach in so einem kleinen Erfahrungsbuch, wo wirklich so, ja, Glaubenshighlights, Glaubenserfüllung, wo ich persönliche Begegnung mit Gott gehabt habe. Und dieses lässt uns im Glauben eben auch in Zeiten des Sturms stark bleiben, stärker bleiben. Wir haben dann eben wirklich eine Grundlage unseres Glaubens. In Johannes ist es dann auch so, bei Johannes dem Täufer, dass sich die Umstände deutlich verschlechtern für ihn. Er kommt ins Gefängnis, sein Leben ist bedroht, er ist nicht mehr in dieser Situation, in der er vorher war, und dann ist es auch so, dass auch in Johannes' Leben eben Zweifel kommen. Und wenn wir einmal zusammen vielleicht lesen in Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Hier ist er sich eben nicht mehr der seiner Sache so sicher, wie er das eben vorher gewesen ist. Bist du es, oder müssen wir auf jemand anders warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Johannes hatte selbst diese Wunder erlebt, die Offenbarung und, von Gott. Und diese Umstände, die Wüstenzeiten, führten ihm jetzt eben auch in den Zweifel hinein. Aber was macht Jesus? Jesus antwortet im Grunde gar nicht die Frage. Er sagt ihm nicht, wie kannst du das daran zweifeln? Du hast doch so viel mit mir erlebt. Ich habe dir doch das offenbart. Nein, Jesus sagt zu ihm, hör zu. Blinde werden sehend. Taube hören. Lahme gehen. Das ist im Grunde nochmal so ein Rückbezug auf die Stelle, die er über sich selbst sagt, das Gnadenjahr des Herrn aus Jesaja, die Stelle, die er selbst in der Synagoge vorgelesen hat. Im Grunde bestätigt er Johannes nur nochmal in dem, was Johannes eigentlich weiß. Johannes hat diesen Glauben und er muss ihn nur nochmal sozusagen erinnern. Denk nochmal, hör mal. Blinde werden sehend, Taube hören, Lahme gehen und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und das bestätigt Johannes wieder in dem, was er eigentlich weiß. Und dann spricht er auch mit den Menschen über Johannes. Und das finde ich ganz spannend. Das ist nämlich genau die Stelle, wo Jesus dann über Johannes sagt, es ist der größte Mensch, der je von einer Frau geboren worden ist. In dem Moment, wo Johannes hier mit seinen Zweifeln kommt. Das ist hier Matthäus 11, Vers 7 bis 11. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Ich finde es ganz wichtig, Jesus verurteilt Johannes nicht für seinen Zweifel. Er bestätigt ihn in seiner Rolle. Er sagt, du bist der Rufer in der Wüste. Warum seid ihr hinausgekommen? Es ist kein zerbrochenes Rohr. Er schwankt nicht mit dem Wind. Er ist ein Glaubensheld. Und er nennt ihn hier eben den Größten, der je von einer Frau geboren worden ist. Und ich finde das ganz wichtig auch für uns, wenn wir Zweifel haben. Wenn Jesus uns nicht für unsere Zweifel verurteilt, dann finde ich es ganz wichtig, dass wir uns selbst auch nicht verurteilen. Dass wir wirklich an den Punkt kommen, wo wir mit uns selbst eben auch gnädig sind und sagen, okay, das ist einfach ein Stück weit, wo ich gerade stehe und ehrlich zu sein damit auch vor Gott. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die da ganz verschieden geprägt sind und auch eher zum Zweifeln neigen. Ich bin sicherlich so ein Typ, der eher dazu neigt, erstmal zu zweifeln, erstmal sich selbst auch zu hinterfragen, selbst auch dann und nicht irgendwie voranzugehen im Glauben, sondern wirklich erstmal mich zu hinterfragen. Wichtig finde ich für mich dabei immer die Tatsache, trotzdem zu gehen, trotzdem dran zu bleiben und eben wirklich an den Punkt, dem Zweifel dann eben nicht nachzugeben, sondern eben wirklich zu gucken und auch zu schauen, okay, wo ist Zweifel eben auch ein Angriff? Denn auch man kann sich selbst verklagen, aber auch der Feind versucht natürlich immer, da ein Stück weit in den Zweifel reinzukommen und zu sagen, kann es etwa sein, dass das so und so, dass es gar nicht stimmt, dass du das gar nicht erlebt hast, wie das auch bei Eva gemacht hat. Johannes geht also mit seinem Zweifel genauso um, wie wir das eben auch machen können. Er geht damit zu Gott, er fragt Jesus, er geht in die Kommunikation mit ihm, er ist ehrlich vor Gott, er gibt letzten Endes aber seine Zusagen, die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, gibt er nicht auf. Er bleibt dran. Eine ähnliche Haltung können wir eben auch sehen bei David in dem Psalm. Immer wieder geht es los, meine Feinde verfolgen mich, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin am Ende meiner Kraft. Und dann kommt er eben stückchenweise dann eben zu dem Punkt, wo er vom Zweifeln zum Danken kommt. Wo er wirklich dann Gottes Wahrheiten wieder ausspricht. Und finde ich einfach auch eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Haltung. Eine Stelle, wo man das auch sehr gut sieht, ist bei Jeremia. Jeremia ist ja von den alten Propheten im Grunde der am stärksten gebeutelt wird. Wenn man sich anschaut, was der alles mitmachen muss, das ist total heftig. Und es ist auch die Zeit, die er erlebt, die auch sicherlich in Jerusalem am heftigsten ist. Denn das ist die Zeit, wo Jerusalem erobert wird, wo das Reich untergeht, wo die Menschen in die Verbannung kommen, wo Hungersnot herrscht, wo schreckliche Sachen passieren. Und da finde ich einfach die Klagelieder sicherlich kein Buch, was man mal so gerne liest und sich denkt, ja, das erbaut mich so richtig auf. Aber in der Mitte gibt es eine Stelle, wo ich diese Herzenshaltung ganz, ganz entscheidend finde. Um so einen kleinen Eindruck euch zu geben, wie er vorher im Grunde die ganzen anderen 5 Kapitel spricht, sieht man in Klagelieder Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er ist rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. Im Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Das klingt erstmal so nach, da geht gar nichts mehr. Das ist wirklich ganz tief. Und ihr müsst euch vorstellen, Jeremia saß da in einer ausgetrockneten Zisterne in der Situation, als Jerusalem erobert wurde. Alle möglichen Leute wollten ihn töten. Das ist wirklich so der Tiefpunkt im Grunde. Und dann kommt aber das, woran er sich festhält. Und das ist dann Klagelieder Kapitel 3 auch, das gleiche Kapitel, ab Vers 21. Dies aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Und das ist eben so diese Herzenshaltung, die er hier auch seiner eigenen Seele zuspricht. Und manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, diese Haltung, Gott, ich vertraue dir ja, hilf meinem Unglauben, hilf mir diesen Glauben, schenke mir diesen Glauben, ist manchmal das Ehrlichste und das Beste, was wir auch vor Gott bringen können. In unserer eigenen Zerbrochenheit, in unserer eigenen Begrenztheit in dem, was wir eben alles nicht können. Als letzten Gedanken noch dazu habe ich mir mal angeschaut, Jesus am Kreuz. Jesus' letzte Worte am Kreuz. Es ist nicht ganz eindeutig, was er als letztes gesagt hat. Es gibt, das eine steht in Matthäus, das andere in Lukas. Aber für mich würde es Sinn machen, dass er es in dieser Reihenfolge gesagt hat, dass er ja auch in seinem Tod Zweifel und Glauben eben auch sehr eng beieinander sind. Er ist gekreuzigt, er hängt am Kreuz, er liegt gerade im Sterben, also es ist wieder der tiefste Punkt sozusagen bei ihm. Und er trägt die Sünde der ganzen Welt auf sich. Und dann sagt er den Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Moment, wo Jesus wirklich an dem Punkt ist, wo nichts mehr geht. Wo im Grunde Zweifel gab es vorher schon, Garten Gethsemane, gibt es einen anderen Weg. Aber hier ist wirklich der Punkt, wo Jesus im Grunde nichts mehr hat aus eigener Kraft, wo er nichts mehr, wo er die Sünde der Welt trägt. Und dann für mich, aus meiner Interpretation, die letzten Worte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich halte daran fest, was ich glaube. Ich halte daran fest, was ich weiß. Du bist gut. Und auch wenn ich es gerade nicht spüre, ich bin nicht alleine und ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das ist für mich einfach so auch diese Haltung, die auch bei Jesus am Kreuz dann noch zum Ausdruck kommt. Und das finde ich einfach Hammer, also dass auch Jesus das für uns so getragen hat. Ich möchte jetzt so zum Schluss kommen im Grunde meiner Predigt und möchte einfach noch einen Aufruf machen gleich. Luca wird uns gleich noch so ein kleines musikalisches Lied im Grunde, also ein neues Lied, was er geschrieben hat, als Impuls mitgeben. Denn da geht es genau um diesen Punkt, um diese Herzenshaltung, um dieses Zweifel und Glauben miteinander in Einklang zu bringen. Und als er mir das vorgespielt hat, auch ungefähr vor 4-5 Wochen, da merkte ich so, boah, das passt einfach total zu dem, was ich bezüglich der Jahreslosung auf dem Herzen habe. Und ja, für manche so von dem, was heute vielleicht wichtig war für einige, für manche ist es heute vielleicht dran, sich an ihre Glaubenserfahrung zu erinnern, das wieder festzumachen, zu sagen, ja, ich habe das erlebt und das ist die Wahrheit und ich halte daran fest und das ist eine wichtige Glaubensgrundlage für dem, wie ich leben will. Für manche ist es vielleicht dran, mit ihrem Anliegen, mit ihrem Problem einfach ehrlich vor Gott zu kommen, falsche Vorstellungen, Stolz aufzugeben, zu sagen, okay, wie der Vater, ich möchte ja glauben, ich vertraue, ich möchte ja vertrauen, aber ich kann es nicht, ich habe diese Kraft aus mir selbst heraus nicht, dann ist es vielleicht gut, wenn wirklich Leute für euch beten, das einfach nochmal abzugeben. Für andere ist es vielleicht wirklich so, dass sie sich vom Zweifel erdrückt fühlen. Es kann auch wirklich sein, es gibt auch einen Zweifel, der eben nicht gut ist, wenn es darum geht, dass er Glaubensgewissheiten abtötet. Und gerade der Feind kann das auch immer wieder versuchen, sowas zu nutzen. Und für die ist es vielleicht auch wichtig, das nochmal vor Gott zu bringen. Für andere, die gerade sich auf diesem Berg befinden, die diese Freude gerade haben, die diesen Glauben haben, die das Gefühl haben, sie können wirklich mit ihrem Glauben Berge versetzen, für die ist es vielleicht einfach super, Gott zu loben, für die Gnade zu danken und vielleicht auch für andere zu beten. Und für wieder andere mag es vielleicht wichtig sein, so diese Komfortzone zu verlassen, wo ihr das Gefühl habt, ich laufe gar nicht mehr auf dem Wasser. Ich stehe im Grunde hier fest auf meinem Platz und das schon seit langer Zeit. Und ich fühle mich auch nicht mehr so richtig angegriffen, weil es vielleicht auch okay ist, weil es auch den Feind gar nicht so richtig stört. Vielleicht ist es für manche einfach auch dran, die Komfortzone zu verlassen, wieder zu sagen, ja, ich bin bereit, ich möchte glauben, ich möchte dir vertrauen, ich möchte tiefer rein, ich möchte mehr erfahren von dir, ich möchte wirklich diese Glaubenserfahrung neu sammeln und da auf so eine tiefere Ebene kommen. Das sind so die Impulse, die ich so habe für euch und vielleicht fühlt der eine oder andere sich da angesprochen, sodass er gerne zum Kreuz, zum Gebet, kommen will.